put a nail in the wall, he remains very ausgespaced. He will not be able to drive the nail into the wall. It won't work. In other words, this service can help to focus. But you are right. Ultimately, to do devotional service, we need to engage also the mind. And if the mind is running, and remains running, not so much devotional service.
Dobro.
Yes? Good. Nun, liebe Devotees, werden wir uns zum zweiten Vers hinwenden. Schlagt ihn bitte auf dem frisch gekauften Buch, auf Seite 12. Atyahara prayashascha
prajalponiyamagraha
jana sangascha lolyam cha
shadvibhakti
vinashyati. Ja. Jetzt hören wir über sechs Fehler, die ungünstig sind bei der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Der hingebungsvolle Dienst wird verdorben, wenn man sich zu sehr in die folgenden sechs Tätigkeiten verstrickt. Bitte versucht nachzudenken und mitzudenken. Mehr essen als nötig kann einen den hingebungsvollen Dienst zerstören. Oder mehr Bestände ansammeln, als man braucht. Zweitens, übermäßiges Bemühen um weltliche Dinge, die sehr schwer zu erreichen sind. Drittens, unnötiges Reden über weltliche Dinge. Viertens, Ausüben der in den Schriften gegebenen Regeln und Vorschriften nur um des Befolgens und nicht um des spirituellen Fortschritts willen. Oder Missachten der Regeln und Regulierungen in den Schriften und unabhängiges oder launhaftes Handeln. Fünftens, Verkehren mit weltlich gesinnten Menschen, die kein Interesse am Krishna-Bewusstsein haben. Und sechstens, gierig sein nach weltlichen Errungenschaften. Das sind also sechs Dinge, die den hingebungsvollen Dienst verderben können. Prabhupada sagt, wenn die Menschen lernen, diese sechs elementaren Fehler aufzugeben, wird alle Feindschaft zwischen ihnen aufhören. Und Menschen und Tiere, sowie Kapitalisten und Kommunisten und all diese Leute, die miteinander oder Gruppen, die Schwierigkeiten miteinander haben, werden sehr glücklich sein. Prabhupada sagt sogar, wenn die Menschheit lernt, diese sechs Prinzipien zu beachten, werden alle ökonomischen und politischen Probleme und auch die Unstabilität gelöst werden. Das müsste man hier in Dresden in der Lokalpolitik einführen. Man müsste sagen, die dürfen nicht mehr essen als nötig oder mehr Bestände ansammeln als nötig. Sie dürfen sich nicht bemühen übermäßig um welche Dinge, die sehr schwer zu erreichen sind. Und Hare Krishna, willkommen Bhakti Petra. Und nicht unnötig reden über weltliche Dinge. Das ist auch nicht. Ja. Sehen wir, wenn man nicht in der Lage ist, diese sechs Dränge, mehr zu reden, mehr zu essen, sich ständig zu bemühen um weltliche Dinge, wenn man das nicht aufhalten kann, dann wird man immer nach Sinnbefriedigung greifen. Ati heißt zu, wir wollen jetzt mal das erste betrachten. Atyahara, sich überessen oder zu viel ansammeln. Ati heißt zu viel. Ahara heißt essen. Zu viele. Damit sind alle, mit diesem zu viel Essen, sind nicht nur Nahrungsmittel wie Süßkartoffeln und Datteln mit Sesamcreme gemeint, sondern alle Dinge, die Nahrungsmittel für die Sinnesobjekte sind. Für die Zunge sind Datteln mit Sesampaste Nahrung. Für die Augen sind Formen die Nahrung? Was ist die Nahrung für die Ohren? Musik, Klang. Was ist die Nahrung für den Tasten in dieser Welt? Ja, genau. Hunde, die man streicheln kann. Also, da soll man balanciert sein. Ati, nicht zu viel. Ein bisschen brauchen wir. Dinge unten. Aber nicht zu viel ausgewogen sollte man sein. Und Prabhupada hat ein Beispiel gegeben, wie dieses Adhyahara den Menschen sehr bestimmt. Er hatte davon gesprochen, wenn man einen Sack Getreide irgendwo aus hinstellt, dann nehmen sich die Tiere genauso viel, wie sie brauchen. Aber wenn der Mensch kommt, nimmt er sich den ganzen Sack und hamstert ihn, und das bringt dann Schwierigkeiten in der Verteilung. Adhyahara, zu viel. Ja. Es ist da sehr wichtig, wenn man sich um das Essen Gedanken macht. Und ich glaube, viele Devotees machen das. Also in unserer Sharanagati-Gruppe ist das also ein häufig diskutiertes Thema, das Essen. Muss man sehen, dass man auch nicht zu wenig zu sich nimmt. Das ist ganz wichtig. Denn wenn wir zu wenig zu uns nehmen, dann werden wir plötzlich so hungrig, dass wir mehr zu uns nehmen. Man muss da ausgewogen sein. Und das muss man rausfinden. Das ist auch gesund, ausgewogen zu leben. Der zweite Punkt ist Prayasha, dass man sich übermäßig bemüht um weltliche Dinge. Damit sind besonders Dinge gemeint, die sich gegen die Bhakti wenden oder Dinge, die man für die Sinnenbefriedigung nimmt. Die können das hingebungsvolle Sehen total vernichten. Also es kann total ausgehen, das Feuer der Bhakti, wenn du dich zu sehr bemühst um weltliche Dinge. Es ist ganz wichtig, dass auch ein Devotee nicht sich zu sehr bemüht um Entsagung zum Beispiel. Das kann auch unglaublich schädlich sein für das spirituelle Leben. Durch Entsagung kann man Krishna nicht erlernen. Auch nicht um weltliche Dinge. Man muss da ein bisschen ausgewogen sein. Das ist interessant. Man kann auch in das Tirtha Prayasha kommen. Tirtha Prayasha ist, dass man unbedingt den heiligen Ort noch erreichen will. Und den noch. Und den muss ich noch auf meine Liste haben. Und da muss ich noch hingehen. Das kann plötzlich schädlich sein. Kennt ihr das, wenn man zu einem heiligen Ort geht und man hastet die so nach, den muss ich noch sehen, das muss ich noch sehen, das muss ich noch sehen. Man kommt überhaupt nicht rein in die Stimmung. Wir haben mit Jai Gopal und Bhujan Prabhu und wie hieß die, der mit den Hinden noch? Asit Krishna. Haben wir total nice Pilgerreise gemacht. Wir sind zu einem Ort hingegangen und haben uns da erstmal niedergelassen, haben erstmal gesungen, wie sie es gehört, ne? Und gesprochen über alles und hatten keine Eile weiterzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Tirtha Prayasha nennt man das. Bei all diesem zu viel, was man zu viel macht, wird man nur beunruhigt im Geist. Mit Prasadam kann man zu viel essen und man wird ganz lebensmüde danach. Man kriegt Herzklopfen, rasende Herzklopfen, wenn man zu viel zu sich nimmt und so. Alles kann man zu viel machen. Aber von allem Prayasha, das heißt, sich bemühen, um weltliche Dinge, gibt es eine Bemühung, die absolut die schlimmste ist. Wer könnte sich vorstellen, was das ist? Ja, das ist, dass man sich bemüht um den eigenen Ruhm, um das eigene Ansehen. Da töten sich manchmal die Devotees rum. Bergsteiger müssen jetzt noch den Gipfel erreichen, damit sie bloß gelobt werden und gepriesen werden und so weiter. So Prayasha, Pratishtha, Ansehen, your name and fame and glory, Anandini. Dass man sich bemüht, um berühmt zu werden, das ist das Schlimmste. Tulsi, der Sänger Tulsidas sagt, dass diese Bemühung, man nennt sie Pratishta Prayasha, ist die, die Wurzel von allen Anathas. Das heißt, selbst wenn du alle Anathas aufgibst, der Wunsch, berühmt und angesehen zu werden, ist meistens etwas, wo viele Sadhakas noch lange dran kleben bleiben. Nicht? Also, ich glaube, wir können das jetzt gut verstehen. So, das nächste ist Prajalpa. Was von allen drei Arten von Prajalpa Unsinn reden, ist wohl die schlimmste Unsinnsrederei. Über die Votis, sie zu kritisieren. Wenn Raghunath Das Goswami hörte, wie andere anfingen, sich das Maul zu zerreißen über die Votis, was etwas, soweit es mir bekannt ist, ist er im Umgebungsvollen Dienst beschäftigt. Das ist alles, was ich hier. Ganz wichtig, dass man da nicht so reinkommt. Es heißt, das erste und wichtigste Zeichen eines Devotees ist Krishnaika Sharana. Das heißt, dass er Zuflucht gesucht hat bei Krishna. Weswegen könnte man einen Devotee kritisieren? Aufgrund seiner Herkunft wird erwähnt, auch aufgrund von Fehlern, die er vorher gemacht hat, aufgrund von Dingen, die in seinem Körper noch sichtbar sind, die darauf hinweisen, dass er persönlich gelebt hat. Viele Männer und Frauen in Deutschland haben starke Tätowierungen. Bei den Matajis auch, wahrscheinlich, oder? Nicht so oft, habe ich noch nicht so oft. Hast du Tätowierungen? Na, die habe ich nicht von Deutschen und so weiter. Zum Glück, ne? Also wenn man die Rodi aufgrund dieser noch sichtbaren Dinge, die aus seinem Leben kommen, runterreicht. Oder aufgrund von zufälligen Sünden, die er gerade austut. Der nächste Punkt, viertens, ist Niyamagraha. Das ist jetzt ganz, ganz interessant. Da möchte ich euch bitten zuzuhören. Das ist, wenn man die in den Schriften gegebenen Regeln und Vorschriften nur um des Befolgens willen ausübt und nicht um den spirituellen Fortschritt. Nicht, dass man einfach so ein Regeltreuer wird, der aber vergisst, dass er mit den Ausüben der Regeln ja ein Ziel verfolgt, nämlich Liebe zu Krishna zu entwickeln. Krishna zu erreichen, sagt Kalanandi. Sehr gut. Nun, was es auch bedeutet, ist total was Interessantes. Auf einer Ebene gibt es bestimmte Regeln. Wenn man dann aber Fortschritte macht, sollte man nicht mehr an den Regeln festhalten, die man auf einer niedrigeren Ebene seines spirituellen Lebens eingehalten hat. Versteht ihr? Sagen wir mal, ein Haushälter entschließt sich, Sannyasi zu nehmen. Dann sollte er Sannyasi nicht wieder zurückgehen und Haushälteraktivitäten in Bezug mit dem anderen Geschlecht machen. Das ist nicht gut. Was es aber auch bedeuten kann, ist, dass dass man, dass zum Beispiel Brahmacharis, die jetzt heiraten und weitergegangen sind, noch immer festhalten an den Regeln eines Brahmachari-Lebens, im Grihastha-Leben. Ist nicht gut. Ein Beispiel ist Govinda. Govinda heiratete. Und irgendwann beschwerte sich seine Frau, Govinda verbringt niemals Zeit mit mir. Das wurde Ramanuja bekannt. Ramanuja sagte zu Govinda, oh Govindaji, du musst jetzt eine Nacht mit deiner Frau verbringen. Sie muss ein Kind haben, sonst ist sie nicht zufrieden. Am nächsten Morgen bat Ramanuja Govinda zu ihm zu kommen. So wie ist es gegangen? Alles geklappt? Oh, sagte Govinda, ich habe die ganze Nacht über Krishna gesprochen. Und dann sagte er dann, Ramanuja, du bist nutzlos. Zum Glück hast du erlebt. Das geht nicht. So macht man kein Gehasser Leben. So macht man keine Kinder. In gewisser Weise kann man doch über Krishna sprechen, dann werden Leute angezogen und werden die Bodhis. Ne? Ja. Prabhupada hat einmal die Anhaftung an die Regeln und Regulierung sehr schwer herausgefordert, indem er einem Devoti sagt, einen Auftrag gab, den der nie wieder vergessen hat. Prabhupada hatte eine Lecture gegeben vor ein paar tausend Leuten und das Mikrofon ist immer so abgetaucht, wie auch die Hare Krishna Mikrofone. Die tauchen immer so ab beim Sprechen. Die funktionieren ja so gar nicht. Schließlich hat Prabhupada zu einem seiner Brahmanas rüber geschaut. Aber the microphone was not keeping its position, it was going down. So Prabhupada hat dann zu einem Brahmana gesagt, gib mir deine Brahmanschnur. Es ist absolut schwierig, die Brahmanschnur, man soll sich nie von der Brahmanschnur trennen, auch wenn man operiert wird, soll man sich irgendwo hin anders hin tun. Brahmanschnur sollte man schon immer anbehalten. Und dann hat er die Brahmanschnur genommen und hat das Mikrofon festgetürt. Es war, versteht ihr die Regel? Wenn jetzt man anhaftet und sagt, nein, ich gebe meine Brahmanschnur nicht, weil man, das hieße, dass man festhält, dass man eine Regel nur um des Befolgens willen einhält, aber nicht um den höheren Sinn, Krishna zufriedenzustellen zu sehen. In diesem Fall musste das Mikrofon, was immer abgetaucht ist, festgetütelt werden. Ne? So, das werden wir bestimmt in unserem Leben. Könnt ihr euch etwas vorstellen von eurem Leben, wo man festhalten könnte an einem Regelsatz ohne einen höheren Regelsatz, sagen wir mal, festhält und es nicht gut ist? Habt ihr ein Beispiel? Jai Gopal. Gar nichts davon wissen.
Kann man nicht damit der ganzen medischen Kultur und diese ganzen Tatbestände einfahren, die haben gar keinen Zugang.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Wenn man jetzt all die Regeln und Regulierungen einhält, und zum Beispiel, wenn die, das war einmal ein Brahmachari, hatte gehört, Frauen darf man nicht umarmen. Und jetzt kam die Mama und umarmte ihn und er ging. Die Mama war ganz, hatte große Schwierigkeiten. Nun, bei dieser Sache, Regeln einhalten, sollte man immer sehen, auf welcher Ebene man ist. Das ist ganz wichtig, wenn du dieses Prinzip einhalten willst, musst du erstmal deine eigene Position verstehen. Und dann musst du verstehen, was deine Pflicht auf dieser Ebene ist. Und dann musst du als letztes diese Pflicht ausüben. Versteht ihr, diese drei Schritte sind sehr wichtig. Kannst du nochmal wiederholen? Jai Gopal. Was, Baby? Was muss man lernen, um diese drei, um zu wissen, wie man dieses Prinzip, dieses Prinzip sich sagen wir, ausüben der in den Schriften gegebenen Regeln und Vorschriften nur um des Befolgens willen und nicht um des spirituellen Fortschritts willen. Was muss man dazu lernen? Ganz genau. Und was die eigene Pflicht ist und sie dann tun. Ganz wichtig. In den Heiligen Schriften heißt es, stetig zu sein in der eigenen Position. Das heißt, seinen Fähigkeiten entsprechend zu handeln, ist wirkliche Frommheit. Während, wenn man von seiner Position abweicht, ist das etwas sehr Unfrommes. Das sagt Krishna. Du musst wissen, wo du stehst. Da möchte ich jetzt an Vrindadevis Frage anknüpfen, die sich halt da so ein bisschen darauf bezog, zu folgen und nicht zu imitieren. Wir haben eben gehört, Atyahara, man soll nicht mehr ansammeln als nötig, nicht er. Also für einen Sannyasi bedeutet das, dass er überhaupt nichts ansammelt. Wenn er nicht zufrieden ist in der vedischen Zivilisation durch die Almosen, die er täglich bekommt, dann macht er sich des Atyaharas zu schulden. Oder wenn er gute Speisen kriegt, aber mehr isst, als er braucht, dann ist er auch schon im Atyahara drin. Ein Haushälter dagegen kann ansammeln, um seine Familienmitglieder zu erhalten. Ein Haushälter kann sparen. Und mit diesen Ersparten sollte er dem Herrn dienen, den Devotees, den Gästen, den Familienmitgliedern und sich selber auch. Aber wenn ein Haushälter darüber hinaus, über dieses legitime Ersparnis, noch mehr ansammelt, dann ist das ein Hindernis in seinem hingebungsvollen Dienst. Wollt ihr mal hören, was bei Prajalpa die Regel ist für die entsprechenden Stände? Für einen Sannyasi bedeutet, weil er überhaupt nichts mehr zu tun hat mit Sinnenbefriedigung, muss er es aufgeben, über andere zu sprechen in jeder Hinsicht. Aber für die Grihastha, steht mitten im Leben und verdient, spart und erhält seine Familie. Er kann nicht aufhören, völlig über andere zu sprechen. Das Beste ist es, wenn er in einer Krishna-bewussten Familie lebt und all seine materiellen Tätigkeiten in Beziehung zu Krishna stellt. Selbst dann wird der unvermeidbare Talk über andere sinnlos und ein Teil seiner Übung in Beziehung zu Krishna. Er sollte aber nicht über andere sprechen auf eine Weise, dass es diesen anderen Schaden zufügt. So weit wie möglich sollte es sein. Nun, ein Guru muss manchmal über andere sprechen, muss sagen, der und der hat jeden Fehler gemacht. Auch wenn er ein Sannyasi. Ihr seht vielleicht hier, dass es ganz, ganz unterschiedliche Sachen gibt. Ich habe hier einmal, das war nicht mal ich, das war unser Shrishtikata, als er noch Brahmachar, hat er diese Sache zusammengestellt, wo er sagt, wie diese Prinzipien immer anders sind, entsprechend der Position, wo man steht. Vrindadevi, deswegen für deine Frage ist es ganz wichtig, dass du deine eigene Position verstehst im Leben. Das ist ganz wichtig. Und dann diese spirituellen Unterweisungen da anwenden. So viele Fehler haben wir gemacht in der Vergangenheit, dass wir einen Standard für alle gepredigt haben. Und dann fühlten sich plötzlich die Haushälter nicht mehr wohl und vielleicht sogar vor den Kopf gestoßen. Hare Krishna, ist durchaus vorgekommen. Meine lieben Devotees, was sind die wichtigsten Regeln und Regulierungen, die wir einhalten müssen? Yamunadi. Genau. Sehr gut. Wolltest du das auch sagen? Das wird so gesagt. Alle anderen Regeln sind nur Diener für dieses Prinzip. Alles, was ihr tut, soll nur dazu führen, dass man sich an Krishna erinnert. wenn man so viele Regeln einhält und sich für so einen super Regeltyp hält und gar nicht Krishna erinnert dabei, hart im Herzen der über andere lästert und so weiter und so fort, das ist dann nicht gut. Ja. So, jetzt kommen wir zu etwas ganz Wichtigem. Hier möchte ich unseren Panditji Jai Gopal bitten, diese Zettel kurz einzufügen in das Buch, bitte. Das fünfte Prinzip ist es, die Gemeinschaft mit weltlichen Menschen aufzugeben. Was macht denn unsere Elisabeth, die zur Schule gehen muss mit dieser Sache? Darüber werden wir nachher sprechen. Zunächst einmal möchte ich aber fragen, warum ist es so wichtig, die Gemeinschaft zu wehren? Danke, Priya. Ja, die Gemeinschaft zu wehren, seine Gemeinschaft zu wehren, da zu sehen, mit wem man Gemeinschaft hat und nicht mit jedem Gemeinschaft zu haben. Gute Frage. Warum können wir nicht mit jedem Gemeinschaft haben? Was ist ein grundsätzliches Prinzip in dem Gemeinschaftsleben? Ja. Ja. Was passiert, wenn ich Gemeinschaften habe mit weltlichen Menschen und nicht aufpasse? Man wird beeinflusst. Man kann es nicht vermeiden, beeinflusst zu werden. Deswegen ist es so wichtig, Gemeinschaft. Das war schon impliziert in dem, was du sagtest. Gemeinschaft für Sinnbefriedigung und mit Menschen, die Sinnbefriedigung haben, ist gewiss der Pfad zur Knechtschaft, sagt Kapila. Doch die gleiche Art von Gemeinschaft mit einem Heiligen führt zum Pfad der Befreiung, selbst wenn man solche Gemeinschaft hat, ohne es zu wissen. Es gibt, wird zum Beispiel beschrieben von Nalakuve Vera und Manigriva, die hatten Gemeinschaft mit Narada Muni. Oder der Bruder von Ambarish Maharaj ist noch ein besseres Beispiel. Ambarish Maharaj Bruder lebte in Mathura in einem Bungalow und hatte gerade Gemeinschaft mit einer Prostituierte. Zu der Zeit kam Narada Muni zu Ambarish und Ambarish war total frustriert. Er war wirklich am Leiden. Warum leidest du, fragte Narada Muni? Mein Bruderherz ist in solchen schlimmen Aktivitäten beschäftigt. Ach, dem helfe ich. Nein, geh nicht zu ihm hin. Doch Narada Muni war schon auf dem Wege, ging rein bei dem Bruder von Ambarish Maharaj und sagte, der Bruder rastete total aus, lief in das Haus und kam mit einem Schwert bewaffnet zurück und wollte Narada Muni etwas antun. Narada Muni ging gerade rechtzeitig weg und erzählte Ambarish, dein Bruder ist ja ganz schön. Ambarish sagte, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich gehe nochmal hin, sagte er. Aber bloß nicht, bitte nicht. Diesmal ging Narada Muni nur zur Tür von dem Bruder und sagte, übrigens, wenn du dann zu Yamaraj gehst, stell ihm eine Frage. Was ist der Nutzen von einer kurzen Gemeinschaft mit einem Sadhu? Da hört es schon pauken. Der springt schon hinter den Zaun daher, der Bruder, ne? Und der Rainer Muni ist dann schnell weggegangen, diskret weggegangen. So, nach einer gewissen Zeit verstarb der Bruder, der sehr sinnvoll gelebt hat, und wurde vor Yamaraj gebracht. Und Yamaraj ließ sich die Liste von seinen Vergehen vorlesen, wurde immer zorniger und sagte, okay, ich weiß, wo du hingehst, du wirst in eine Hölle gehen. Hast du noch irgendetwas vorher zu sagen? Irgendein Zufall durch die Kraft von der Gemeinschaft erinnerte sich der Bruder an Narada Munis Frage. Ja, Ich wollte noch fragen, was ist der Nutzen von einem kurzen Augenblick Gemeinschaft mit einem Sadhu? Was? Ja, Maharaj, jetzt machst du solche Sachen und jetzt stellst du so eine Frage, wie geht denn das zusammen? Also, Sadhu sagt, ich war völlig aus dem Lot mit dieser Frage. Das ist auf alle Fälle sehr gut, aber wir gehen zu Lord Brahma und fragen ihn mal. Brahma sagte, die Gemeinschaft mit einem Reingeboten ist besser als 100 Ashwamedha Opfer. Aber was genau der Nutzen ist, kann ich auch nicht sagen. Lassen. Wir wollen zu Shiva gehen und ihn fragen. Und so kam diese unglaubliche Truppe bei Kailash an. Diese absolute heruntergekommene Sünder, Yamaraj und Brahma. Wir haben eine Frage, sagten sie zu Shiva. Shiva sagte, ja, das ist ein reiner Gottgeweihter. Ja, ja. Also es ist ein sehr großer Nutzen, aber wie man das genau jetzt festlegen soll, ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Am besten, wir gehen zu Vishnu und fragen ihn. Wir gingen alle zu Vishnu hin. Und stellten ihm die Frage. Und als Vishnu die Frage stellte, lächelte er einfach. Yamaraj sagte er, du kannst ihn jetzt nicht zurücknehmen und bestrafen. Denn wie ich in der Bhagavad Gita sage, geht jemand, der mein Königreich besucht, nie wieder in die materielle Welt zurück. Und das genau ist der Nutzen von der Gemeinschaft mit einem reinen Devoti. Man geht zu Krishna. Ich werde nicht zurückgehen. Hare Krishna. Das ist also eine Illustration aus einem der Purana, wie machtvoll die Gemeinschaft mit einem Devotee ist. Gemeinschaft ist, das müsst ihr euch wirklich merken, wie ein Spiegel. Was immer du vor einen Spiegel reinstellst, spiegelt sich wieder in dem Spiegel. So mit wem auch immer du Gemeinschaft hast, das spiegelt sich in deinem Herzen wieder und du wirst beeinflusst. Man kann nicht davon umhin. Deswegen ist es so wichtig, liebe Devotees, es ist so wichtig, Gemeinschaft mit Devotees zu pflegen. Übersieht das nie in eurem Leben. Wenn ihr euch ein bisschen schlecht fühlt im spirituellen Leben oder ein bisschen Zweifeln habt oder so, sucht Gemeinschaft. Bleibt nicht alleine mit eurem Geist. Es heißt in der Katyayani Samhita, es ist besser in einem Käfig zu bleiben, der von Feuer umringt ist, als Gemeinschaft mit weltlichen Menschen zu haben. Besser du gehst in den Käfig rein, wo Feuer drumherum wütet, als mit weltlichen Menschen Gemeinschaft zu haben. Denn spirituelles Leben ist so wichtig. Prabhupada hatte oft die Wichtigkeit des spirituellen Lebens hervorgehoben. Wenn die Devotees gesagt haben, sie können nicht ihre 16 Runden schenken, sagte, dann schlaf nicht und ess nicht, damit du Zeit hast. Das ist viel wichtiger. Spirituelles Leben ist wichtiger als materielles Leben. Die Symptome eines Vaishnavas, wird sehr oft gesagt, ist, dass er Gemeinschaft aufgibt mit Nicht-Devotees. Hier gibt es etwas, was ein bisschen heikel ist. Gemeinschaft mit Nicht-Devotees ist, wenn zum Beispiel ein Mann unzulässig viel Gemeinschaft hat mit einer Frau. Selbst, ja, das ist nicht gut. Oder wenn wir Gemeinschaft haben mit Dummköpfen, ist auch nicht gut. Aber sehr schlimm ist es, Gemeinschaft zu haben mit Dharmadvajis. Wisst ihr, was Dharmadvajis sind? Das sind Leute, die vorgeben, spirituelles Leben zu praktizieren, aber im Grunde kein Interesse daran haben. Dharma ist klar. Und Dvaji heißt, die sind so zweigespalten, sind Heuchler, Betrüger. Wir müssen auch sehen, wenn wir mit Leuten Gemeinschaft haben, die den Vorgang des Krishna-Bewusstseins aufgegeben haben. Es ist wichtig, dass wir stark sind dabei, nicht? Und ihnen unsere Gemeinschaft geben. Wir sollten Gemeinschaft mit ihnen haben, sehr wichtig, und ihnen helfen, aber wir müssen selber vorsichtig sein, dass wir nicht von ihrem Gerede in Zweifeln gebracht werden. Man muss da seine Stärke selber einschätzen können. Ja, Krishna. Nun, hier möchte ich etwas sagen für unseren jüngsten Devotee, unseren Magdin Elisabeth, die ja zur Schule geht. Gibt es noch jemanden, der hier studiert? Oder Steffi, und du, studierst du was? Was denn? Super. Und Steffi ist in der Indologie, glaube ich, oder? Wir haben natürlich Gemeinschaft mit Nicht-Devotees. Wir als Prediger haben so viel Gemeinschaft. Ich glaube es gar nicht. Ich bin fast mehr mit Non-Devotees zusammen als mit Devotees. Außer ich bin immer mit Jai Gopal zusammen. Das erhebt immer sehr. Bhaktivinoda Thakur sagt, man kann mit Leuten Gemeinschaft haben, aber wir sollten es vermeiden, dass eine große Zuneigung und Anhaftung dabei aufkommt. Elisabeth, in dem Augenblick, wo wir anfangen, mit Leuten, die wirklich nicht okay sind, so auf der Ebene der Zuneigung umzugehen, dann kommen erst die schlechten Sachen. Aber wir sollen in jedem Fall höflich sein, auch zu den Nachbarn. Ich hatte Elisabeth neulich gesehen, das letzte Mal, wie du mit dem Nachbarn so nett gesprochen hattest, beim Schneeschippen. Weißt du, das ist sehr wichtig, diese. Aber wir sollten unser Herz nicht den Materialisten geben, ganz wichtig. Ich glaube, das macht irgendwie Sinn. Nicht? Wenn wir, so wie Affection da reinkommt, dann ist die Gemeinschaft mit Materialisten gefährlich. Sonst nicht. Wenn man das einfach so ein Meta-Affect macht. Freundschaft bilden wir mit Devotees, also mit Materialisten Freundschaft zu pflegen, das kann uns von dem spirituellen Standard runterbringen. Hare Krishna. So, wir gehen jetzt zum letzten. Wir sind fast durch. Könnt ihr noch? Devotees, ja? Ist ganz schön konzentriert, so ein Shastra-Seminar, ne? Man geht von einem Punkt. Ja. Wir werden jetzt eine kleine Workshop bilden. Es heißt hier, die letzte Qualität, die wir aufgeben müssen, ist Lolyam. Lolyam hat zwei Bedeutungen. Macht nichts. Gierig sein nach weltlichen Errungenschaften, aber auch Ruhelosigkeit im spirituellen Leben. Unstetigkeit und Flackerhaftigkeit. Ich möchte euch jetzt bitten, Zweiergruppen zu bilden. Und ein bisschen zu sprechen über Ruhelosigkeit. Ich möchte euch vorher noch ein bisschen bekannt machen. Lolyam, gierig sein, das ist einfach. Wir sollen nicht gierig sein, nach den drei W's in Englisch. Wine, women oder men, das sind ja umgekehrte W's, und wealth und Reichtum. Schnaps, das andere Geschlecht und Reichtum. Diese drei W's sind sehr gefährlich. Aber wie ist es mit Ruhelosigkeit? Kennt ihr das, dass man so ruhelos und unzufrieden ist im Krishna-Bewusstsein? Wenn man das nicht eindämmt, dann kann man keinen richtigen Fortschritt machen. Ist euch das klar? Diese Ruhelosigkeit, Unstetigkeit oder Flackerhaftigkeit. Könnt ihr bitte mal darüber sprechen, was man tun kann gegen diese Ruhelosigkeit? Einfach Zweiergruppen bilden. Anandini. What to do against restlessness and fickle-heartedness and unsteadiness. Vielleicht wollt ihr erstmal darüber sprechen. Ich finde, das ist ein ganz großer Punkt bei uns westlichen Devotees. Diese Ruhelosigkeit. Man kann sich nirgendwo so nicht? Also ich glaube, das kann man so ausdrücken. Mhm. Gut, wir haben 5 Minuten für diese Übung und ich möchte euch, oder 7 Minuten, wenn das Signal ertönt, dann werde ich machen. Hare Krishna. So, Kinder, wenn man Ruhelosigkeit im Geiste hat, sagt Vinod Thakur, dann kommt man zu anderen Ansichten als die Ansichten der Bhakti. Man fühlt sich angezogen zu mystischem Yoga, zu Brahma, zu Karma und zu Dhyana. Wenn du Ruhelosigkeit überwinden willst in deinem Leben und Flackerhaftigkeit, musst du zu Bhakti Devi gehen, sagt Bhakti Vinod Thakur. Sie wird sagen, mein lieber Devotee, du musstest lernen, das, was du mit deinem Sinn tust, in den Dienst vom Herrn zu stellen. Auf diese Weise wird die Anhaftung an Sinnbefriedigung langsam transformiert und zur Anhaftung zum Herrn werden. Also ein Beispiel ist, wir sind so ruhelos und wollen Musik hören. Man soll dann Krishna-bewusste Musik hören. Seine Krishna-bewussten Hits. Ja, was man gerne hört, so Krishna-bewusste Musik hören. Man will tanzen. Man soll für Krishna tanzen. Kennt ihr das von früher? Ausgehend zum Tanzen war eine Riesenleidenschaft in meiner Jugendzeit. Foxtrot und Walzer und alles. Oder Twist. Jetzt kann man tanzen für Krishna. Man will mit Freunden herumhängen, sagt der Priya. Da muss man Krishna-bewusste Freunde haben. Oder im Kapha Goranga mit Nadia Bihari eine friedliche Musik auflegen und Krishna-Prasadam essen. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Kunst, all das muss man verbinden mit dem Herrn, um die Sinne und den Geist zu reinigen und den Geist schließlich auf den Herrn zu richten. Ganz wichtig. Sonst werden diese Wünsche in einen immer so ruhelos machen und von Krishna wegziehen. Kennt ihr das? Deswegen ist es so schwer für junge Devotees, die Video-Fan-Club haben wir in Goloka Dham. Das macht einen immer unruhig ins verurteilen Leben. Begeistert sein. Zweitens, sich bemühen mit Vertrauen. Drittens, geduldig sein. Viertens, handeln nach regulierenden Prinzipien, wie beispielsweise Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, über Krishna hören, über ihn chanten und sich an ihn erinnern. Fünftens, aufgeben der Gemeinschaft nicht Gottgeweihter. Und sechstens, folgen in den Fußspuren vorangegangener Acharya. Diese 6 Prinzipien gewährleisten unzweifelhaft den vollen Erfolg in reinem hingebungsvollen Dienst. Das ist interessant, bei diesen 6 Auflistungen geht es bei den ersten 3 um Einstellungen und bei den letzten 3 um Tätigkeiten, die aus diesen Einstellungen kommen. Ich glaube, ihr müsst zugeben, wie nice und wie menschengerecht oder Rupa Goswami seine Beschreibung macht. Die ersten 3 sind Einstellungen. Man soll begeistert sein. Attitudes. Man soll sich mit Vertrauen bemühen. Und drittens, man soll Geduld haben. Eine Einstellung. Und jetzt kommt danach 4, 5 und 6, was man tun soll: Handeln nach regulierenden Prinzipien, dann Aufgeben der Gemeinschaft nicht Gott geweihter. Und sechstens Folgen in die Fußspuren vorangegangener Acharya. Interessant, wie sehr Rupa Goswami immer auf die Gemeinschaft von Gott geweihten Wert legt. Also, ja. Wenn man enthusiastisch ist, voller Vertrauen und geduldig, und dann aus dieser Haltung heraus die Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes ausübt und die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten aufgibt, indem man Gemeinschaft mit den Bodhis hat und den Acharyas folgt, dann kann man Fortschritt machen. Sehr oft haben wir in der Vergangenheit in unseren Seminaren über Shraddha gesprochen. Vertrauen als die Grundlage von hingebungsvollen Dienst. Hier wird gesagt, wie wir diesem Vertrauen, diesem Grundglauben eine Form geben können. Nicht, wenn man Shraddha hat, dann hat man eine innere Geisteshaltung und äußere Tätigkeiten. Wenn man Shraddha hat, fühlt man eine Anziehung und einen Geschmack und kommt dann zu Sadhu Sangha, zur Gemeinschaft mit den Bodhis. Und dieses Sadhu Sangha ist die Wurzel für Bhakti. Lass uns jetzt mal durch die verschiedenen Bereiche hindurchgehen. Zunächst einmal möchte ich gerne Utsaha besprechen. Utsaha, dieses Wort setzt sich aus zwei Silben zusammen, Ut und Saha. Ut heißt aus etwas herauskommen und Saha heißt Gemeinschaft pflegen mit. Man kommt aus der materiellen Welt, indem man Utsaha ist, Gemeinschaft pflegt mit Krishna. Man sagt im Deutschen auch Enthusiasmus, oder in den europäischen Sprachen, es drückt eigentlich das Gleiche auf, En und Theos. Man ist in Theos, in Gott. Das bedeutet. Prabhupada gibt uns eine sehr nice Definition, was Enthusiasmus ist, und ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Definition so kann man vielleicht sogar sich als Motto auf die Tür schreiben, wenn man rausgeht. Enthusiasmus bedeutet eine Bemühung, die mit Intelligenz und Krishna-Bewusstsein ausgeübt wird. Ich glaube, du kannst es so machen, weil da kommen so viele Züge. Wenn wir Pause machen, die dürfen wir dann richtig durch. Also, Enthusiasmus ist eine Bemühung, Bhaktapriya, die mit Intelligenz ausgeführt wird, also nicht eine fanatische Bemühung, sondern eine Enthusiasmus ist eine Bemühung, die mit Intelligenz ausgeübt wird, im Krishna-Bewusstsein. Das ist Enthusiasmus. Bhaktivinoda Thakur sagt, Enthusiasmus ist auch die Begierde, den Regeln mit großem Respekt zu folgen. Kennt ihr das? Und man kennt die Regeln des hingebungsvollen Dienstes und man hat Achtung davor, Respekt. Oft wird gesagt, dass Utsahan die Seele von Shraddha ist. Shraddha könnt ihr euch so vorstellen wie den Treibstoff im hingebungsvollen Dienst. Und Enthusiasmus ist das, was diesen Treibstoff die Kraft gibt. Shraddha ist like the fuel in devotional service, and enthusiasm is what gives the active principle into this fuel. Der anderen Dinge schaut immer so diskutiert. Ohne Enthusiasmus wird unser Bhakti auf lange Sicht gesehen stärken. Ich möchte euch einmal ein Beispiel für Enthusiasmus geben, damit ihr richtig enthusiastisch heute Morgen werdet. Denn wir sind noch ein bisschen müde und müssen jetzt noch in Gefahr kommen. Kula Shikha hatte jeden Tag einen Brahmana, der ihm aus dem Ramayana vorlag. Einmal kam der Brahmana zu der Stelle, wo Kara und Dushasan, die beiden Generäle von Ravana, mit 14.000 Soldaten zu Rama kamen. Und Rama angriff. der im Wald alleine war mit Lakshman und Sita. Als er das hörte, wurde er so enthusiastisch und rief: Rama, ich komme! Pfiff sein Heer zusammen, oder? Also, gab den Befehl an sein Heer anzutreten und ist mit seinen ganzen Generälen auf in Richtung Südindien losgepilgert mit einem riesen Heer, um Rama zur Hilfe zu kommen. So enthusiastisch war. Stell dir das mal vor. So, das Heer konnte nur gestoppt werden, indem die Leute irgendwann mal darauf kamen, einen Boten von der anderen Richtung zu schicken. Der kam dann voll galoppiert zum König und sagte: Lieber König, die Schlacht ist günstig abgelaufen. Rama hat sie alle erledigt, wir können umkehren. Und so ist das ganze Heer, Herr Kulashika, und stopp die ganze Truppe, tschum, haben sie angehalten. Und sie sind dann im Kehrtmarsch, wer war bei der Bundeswehr? Im Kehrtmarsch, Marsch oder so, im Kehrtmarsch, im Rückmarsch, Kehrt, oder so, wie das für Befehle sind. Was die bei der Bundeswehr sind? Auch nicht. Keine richtigen Soldaten mehr. Du auch nicht, oder? Ja, im Kehrtmarsch zurück, im Kehrtmarsch zurück, Kehrtmarsch, im Kehrtmarsch zurück, krack, drehten sich alle um und gingen wieder zurück zum Königreich. So, die Generäle sagten zu dem Brahmen, der das vorgelegt hatte: Du hast jetzt da was Schönes eingebracht. In Zukunft, wenn immer du beim Mahabharata in eine Stelle kommst, wo Rama Hilfe brauchen könnte, überspringen diesen Teil. Das ist so teuer, eine Armee zu mobilisieren. Und wenn ich einmal marschiere und so weiter, das ist immer unglaublich unangenehm. Und die Soldaten verlieren ihre Kampfmoral, wenn sie immer umsonst gehen. So, das ging also dann für mehrere Monate gut. Der Brahmana übersprang alle militärischen Aktionen, wohlweislich, und sie blas die anderen Stellen vor und zulässig arbeiten. Bis er eines Tages krank wurde. Hatte vielleicht zu viel gegessen oder eine leichte Infektion, ich weiß nicht die Ursache seiner Krankheit. Jedenfalls bat er seinen Sohn, ihn zu vertreten, und vergaß, ihm diese besondere Einzelheit zu geben. So, der Sohn las im Mahabharata Ramayana vor, die Stelle, wo Ravana Sita führte. Sulashita hörte sich das mit knirschenden Zähnen. Und als es denn dazu kam, als sie dann entführt worden war, sprang er sofort los, auf, machte den unwiderruflichen Order an alle Generäle, das Heer zu mobilisieren, und ist wieder mit dem ganzen Heer nach Südindien gegangen, und diesmal ließ er sich durch niemanden aufhalten. Schließlich kam er an den Ozean heran und war so in Ekstase: Rama, ich komme, und lief in den Ozean in voller Rüstung herein und fing an zu ertrinken. Aber er lief so, er war so enthusiastisch: Rama, ich komme, das schaffen wir. Und dann erschien unsichtbar für irgendjemanden Lord Rama im Ozean. Fing Kulashekar, der unterging, auf und brachte ihn an die Küste. Das Wasser auslief auf ihn und streichelte die Brust. Das ist die Tyria. Was denkst du hier, Bruder? Wunderbar, ne? Das ist nice über diese Beispiele. Wenn man aber diese Kraft des Enthusiasmus verliert, dann wird man nachlässig, untätig und entwickelt all die Eigenschaften, die der Eigenschaft der Seele eigentlich entgegenstreben. Die Eigenschaft der Seele ist es, Nadia Biharini, enthusiastisch für Krishna zu sein. Wir wollen Krishna dienen. Aber wenn diese Tamagun und Rajagun kommen und wir unenthusiastisch werden, nehmen wir Eigenschaften an, die der Seele eigentlich entgegenstehen. Es ist nicht natürlich für die Seele. Ich möchte jetzt eine kleine Frage euch stellen, wo ihr so einfach antworten könnt. Was macht, bringt uns dazu, unseren Enthusiasmus zu verlieren? Die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten. Du hast Erfahrung davon gemacht? In der Schule oder wo? Ja, was macht einen unenthusiastisch, Erwin? Beleidigung. Mhm. Was macht uns noch unenthusiastisch? Zu viel essen und zu viel schlafen. Man kann nie genug essen und schlafen. Ne? Man wird immer tiefer, tiefer, tiefer. Ja. Auch der Herr der Ringe. Alles, was nicht mit Krishna verbunden ist. Ja. Es gibt manchmal Sachen, die einen zeitweilig so etwas machen, wie einen in Gang bringen. Aber das ist dann die Erscheinungsweise sehr oft der Leidenschaft. So, materielle Dinge können uns nicht in dem Sinne enthusiastisch machen. Sie können uns manchmal auch andere Perspektiven entwickeln lassen und so weiter. Alles, was nicht mit Krishna ja. Ja, wenn man sich nicht, wenn man das vernachlässigt, regelmäßig zu lesen, ich glaube, das kennen wir auch, dass sich Theres etwas, diese, das ist eine Quelle des Enthusiasmus. Ja, ein oberflächliches Chanten, was nicht in die Tiefe geht. So viele Dinge machen uns unenthusiastisch. Ja. Hingebungsvolles Dienst aus falschen Motiven. Ich möchte an dieser Stelle gerne den Psychopath bitten, du in den Kant, der, wo ich so viele Sachen drauf habe, also den kleinen viereckigen Tisch, der zum Fenster hin steht, ist so ein Zettel, den wollte ich anfolien, da schrieb Prabhupada, das heißt Cutting Edge, so ein ganz kleines, ist auf dem Computer raus, rausgefiltert oder wie man das nennt, so ausgedruckt. Mhm. Ja, diese Routine, wenn man das als Routine macht. Weil es ist anders als war, die sagt, wenn man das Gefühl hat, man könne sein Karma nicht überwinden. Das finde ich ist sehr, sehr treffend gesagt. Wenn man, if one has the feeling that one can't overcome his karma, that I have to remain like this always. Das ist, glaube ich, sehr, sehr nice gesagt. Ne? Da müsst ihr euch sehr in Achtung nehmen von dieser Hoffnungslosigkeit, dass man sich, sagen wir mal, damit einfach zufrieden gibt. Ja, so bin ich nun mal und so werde ich wahrscheinlich bleiben bis ans Rest meiner Tage, bis ich ein alter Mann bin und eine alte Frau. Du findest alles. Du bist ein Enthusiastischer. Du warst schwer oder ging es?
Nein.
Und auch wenn materielle Wünsche wiederholt in den Geist kommen und den Geist so austrocknen mit Liebe. Wenn wir aber irgendwie enthusiastisch sind, bringt es das zu Bhajana Kriya, zu der Ausübung von hingebungsvollen Dienst. Und wenn wir einfach ständig hingebungsvolle Bhajana Kriya heißt dieses Bhajan machen, ne? Wenn man das ausübt, kommt man zu Nishtha, zu Festigkeit. Sehr oft ist es beim Chanten so, dass wir anfangen und nicht so enthusiastisch chanten oder abgelenkt. Aber wenn man einfach weitermacht und sich nicht ablenken lässt, kommt man zu dieser Stufe, wo man mit Enthusiasmus chantet. Ich glaube, du hast es gemerkt, merkst in Puri, wenn man da durchgeht durch die Wüste, kommt man. Es ist so, dass die Anattas auf unserem Herzen noch liegen, in der beginnenden Stufe. Und weil sie auf unserem Herzen liegen, entwickeln wir diese gegenteiligen Eigenschaften von Enthusiasmus. Das heißt Unaufmerksamkeit, Gleichgültigkeit, Faulheit und einfach abgelenkt sein. Heißt, ich möchte euch ein bisschen Mut machen. Wenn wir irgendwie enthusiastisch bleiben, werden wir auf die Stufe der Stetigkeit kommen. Und wenn wir stetig sind, dann sind 60-70% von unseren Anatta schon gegangen. Die Sufis sagen, hab Vertrauen und Geduld, dann ist der halbe Weg schon zu Ende gegangen. Vertrauen und Geduld, das ist sehr, sehr wichtig. Prabhupada hat einmal einen Brief an seine Devotis geschrieben, wo er schreibt, was ein Enthusiasmus den Enthusiasmus zurückbringt. Rupa Goswami sagte, hat das System der regulierenden Prinzipien eingeführt, was ich euch auch gelehrt habe. Zu diesen regulierenden Prinzipien gehört das frühe Aufstehen vor 4 Uhr für die Mangalarati. Ich sage euch, das allein zu machen, ist solch eine Segnung, wenn man das kann. Das ist leider so, ich fühle mich sehr unglücklich deswegen, dass ich diesen Service des Predigens habe und immer so spät ins Bett gehe. Wenn ihr das könnt, vor 4 Uhr aufzustehen, kommt wirklich Enthusiasmus wieder zurück. 16 Runden, sagt Prabhupada, Minimum auf dem Beat-Chanten täglich. Bücher lesen macht einen enthusiastisch. Rausgehen für Straßen-Sankirtan. Wenn wir Harinam machen, wie enthusiastisch wir werden können. Zu jedem, der uns über den Weg läuft, predigen, macht einen enthusiastisch. Prashadam, austeilen. Diese Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes beschützen uns vor Mayas Angriff, indem sie uns immer enthusiastisch halten. Wenn wir strikt diesen Prinzipien folgen, bleiben wir immer enthusiastisch. Diese Prinzipien sind die Quellen und die Erhalter von unserem Enthusiasmus für Schnappedien. Ich wollte Sadanandi bitten, dass sie vielleicht später das übersetzen kann, und dann kann man das ja jedem Devoti mitgeben. Das ist so ein schön, das kann man sich dann vielleicht wird es so machen, dass du für jedes dieser Prinzipien so eine Zeile machst und dann, dass man sich das gut mit einem Überblick anschauen kann. Ich glaube, das würde euch sehr helfen in eurem Spirituellen. Habt ihr auch das Gefühl, was? Wenn man so ein bisschen, wir müssen es schaffen, ein bisschen aus diesen Quellen des Enthusiasmus des Kraft zu ziehen für unser Spirituellen. Ganz wichtig. Diese Dinge sind eine Wissenschaft. Die muss man einhalten wie eine medizinische Wissenschaft oder wie das Kochen. Wenn man da ein bisschen Ghee reinschüttet und ein bisschen Fenchel und ein bisschen Oregano und dann das zum Brutzeln bringt, dann passiert etwas. Also ich kann jetzt leider eine Fruchtsalat, also ich kann da nicht so gut euch ein Beispiel geben. Aber Enthusiasmus hilft euch auch, die Frauenbeschwerden aufzugeben und die Männerbeschwerden, gesundheitliche Zipperlein, sagt man im Norddeutsch. Da ist nämlich ein feinstofflicher Kontakt zwischen dem feinstofflichen Körper und dem grobstofflichen Körper. Jetzt werde ich mal ganz yogisch werden. Das sind die sogenannten Pranas. Pranas sind so Energiekanäle, und durch den Enthusiasmus werden die Pranas in eine bestimmte Schwingung gesetzt. Und das ist dann gut für den grobstofflichen Körper. Was denkst du, oder? Ob das funktioniert? Jamuna hat Zweifel. müssen. Nein, aber lasst uns mal wirklich überlegen. Ich kenne diese Zweifel. Ich will euch das ein bisschen... kennt ihr das nicht? Wenn du enthusiastisch bist, wie, dann kannst du schneller laufen. Wenn du enthusiastisch bist, dann springst du auf und, wow, und lächelst. Das kommt, weil der Enthusiasmus im feindschaftlichen Körper, der tut die Fäden, der Prana. Und so will der Grobstoff sich gerade halten. Viel, man kriegt jetzt sehr oft mit, dass die Bodhis auch Krankheiten bekommen, wie Krebs und so weiter. Habt ihr das gehört? Das liegt daran, dass die Bodhis manchmal so kränkt werden. Das liegt daran, dass der Geist so wenig stark ist und so wenig Enthusiasmus da drin ist. Muss unbedingt Enthusiasmus, das ist ganz wichtig, um gesund zu bleiben. Auch die Karmis. Die viele Menschen leben einfach ohne dieses Elixier des Enthusiasmus. Wie oft sagen die Leute, du siehst nicht aus wie 50. Du, ich habe dich jetzt angeschätzt, so 25 bis 30. Das sagen sie sehr oft. Ich sage nicht, ja. Ich weiß nicht, ich finde ich entsetzlich gealtert in den letzten Jahren, aber das ist, was mir Sorgen gemacht hat in den letzten Jahren. Normalerweise, wenn man sich keine Sorgen macht und enthusiastisch ist, dann wird das Elixier des Jungbrunnens. Ich sage es mal so medizinisch, ich weiß, manche, die so, ich lächle mich dann an und sagen, sie, Yamuna, ich glaube dir das nicht. Das ist Yamuna. Bisschen Schrader, bisschen Vertrauen. Das wird schon, das nicht schon. Ja. So, Nishchayat ist die nächste Eigenschaft. Sich bemühen mit Vertrauen. Dieses Vertrauen kommt durch zwei Dinge im Leben. Dieses Vertrauen kommt einmal, indem man sich von der Philosophie überzeugen lässt. Und das zweite, was Vertrauen will, ist natürlich die eigene Erfahrung. Wenn Sie die eigene spirituelle Erfahrung haben, das ist sehr, sehr gut. Ein Devotee, der Vertrauen hat, sagt zu sich, ob die Vollkommenheit jetzt in diesem Leben kommt oder im nächsten, ich werde weiter fortfahren, mich zu bemühen. Warum soll ich ungeduldig werden? Srila Vishwana Chakravarti Thakur zitiert in seinem Text den Bodhapada. Bodhapada ist eine Philosophie und Bodhapada vergleicht diese Entschlossenheit, einfach weitermachen zu machen, mit dem Gelübde, ein Ozean mit einem Strohhalm auszutrocknen, den man da immer wieder kommt. Interessant, das ist ja ein Beispiel, das wenn jemand anfängt, einen Ozean auszutrocknen, am Anfang ist er nicht gleich erfolgreich. Da sieht man noch gar nichts. Nicht? So ist es auch manchmal im spirituellen Leben. Ganz am Anfang werden wir nicht immer total erfolgreich sein. Deswegen ist es wichtig, weiterzumachen, da durchzugehen. Das ist etwas, was wir als Wettler unbedingt lernen müssen. Wir leben immer in dieser ergebnisorientierten Gesellschaft. Wir wollen gleich was sehen. Oder was kommt?